Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, ihr wisst es inzwischen, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei wichtige Fragen stellen. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und am allerwichtigsten, wo rangiert er auf der ewigen Rangliste der besten Spieler aller Zeiten? Oder kurz gefragt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame?
Der Legende nach hat Paolo Maldini einst gesagt, wenn ich grätschen muss, habe ich schon längst einen Fehler gemacht. Wenn man Fabio Cannavaro nach seiner Version dieses Zitats fragen würde, würde er vermutlich antworten, wenn ich einen Schritt nach hinten machen muss, habe ich schon längst einen Fehler gemacht. Wo andere Tiefe absichern und abwarten, rückt Cannavaro mit der Bestimmtheit eines Mannes, der das schon tausendmal gemacht hat, nach vorne und klaut den Ball. Tausendmal berührt, tausendmal kein Tor kassiert, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Als es für Fabio Cannavaro am 9. Juli 2006 Zoom machte, war er schon 32 Jahre alt. Kein Spieler vor oder nach ihm hat auf vergleichbare Art und Weise die letzte Ausfahrt in Richtung Legendenstatus genommen. Vor der WM 2006 war Cannavaro ein sehr guter Innenverteidiger seiner Zeit. Nach der WM 2006 ist er Weltmeister und wenig später der einzige lupenreine Verteidiger, der einen Ballon d'Or gewinnt. Wer Cannavaro bei diesem Turnier spielen sieht, sieht die größten 176 cm, die er in seinem Leben jemals sehen wird. Italienische Nationalhymne, die Kamera schwenkt an Buffon vorbei und fängt den entschlossenen Blick eines Mannes ein, der in diesem Moment so aussieht, als hätte er Aura Farming erfunden. Doch wer in den anschließenden 90 bis 120 Minuten mit Fuß und Kopf kompromisslos alles wegverteidigt, was die Fußballwelt ihm 7 Spiele lang entgegenwirft, der darf auch Aura farmen. Ein Mann, ein Turnier. Fabio Cannavaro.
Il grande Capitano, brillant vorgestellt von Niklas Levinson.
Die Mauer von Berlin.
So ist es. Und natürlich auch mit am Start, wie immer, Christoph Kröger.
Moin.
Fabio Cannavaro, du hast dein Meisterstück hier direkt natürlich untergebracht, die WM 2006. Und damit sind wir auch, also nicht nur natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, bei dem Spieler, der den Ballon d'Or gewonnen hat als Verteidiger, sondern wir sind auch so ein bisschen in der Hybridzeit zwischen der Zeit, die wir nicht verfolgt haben, nicht aktiv, und den Spielern, die wir noch miterlebt haben. Denn Fabio Cannavaro 2006, das haben wir drei zumindest alle gesehen.
Cannavaro ist so rübergeschwappt in unsere Fußballjugend, also seine Frühzeit, sein frühes Werk, das glaube ich, war vor unserer Zeit, aber den prägnantesten, wichtigsten Teil hat man eben dann doch mitbekommen, vor allem, weil er eben auch das Gesicht der Mannschaft war, die glaube ich jedem jungen deutschen Fußballfan damals ein schwerwiegendes, kleines Fußballtrauma hinzugefügt hat. Und deswegen, also Cannavaro ist ein Gesicht, das hat sich bei mir auf jeden Fall in dieser Art und Weise mit dem WM-Pokal so nach oben massiv eingebrannt.
Nur von Fabio Grosso habe ich mehr geträumt als von Fabio Cannavaro. Aber nicht nur, weil es vor unserer Zeit war, für mich war es auch so, jeder, der in der Serie A gespielt hat und nicht wirklich häufig auf den größten Bühnen in der Champions League zu sehen war, aka Finale, die habe ich als kleiner Junge auch gar nicht so wahrgenommen, weil es war schwierig in Deutschland zu gucken, vor allem ohne Bezahlfernsehen. Und dann ist das so ein bisschen an einem vorbeigegangen. Und das waren ja nun mal die ersten Jahre von Fabio Cannavaros Karriere.
Um das mal ein bisschen einzuordnen, seine erste Saison, wo man sagen kann, ja, er ist in der Nähe von Stammspieler oder ist Stammspieler in der Serie A, war 93-94.
Ja, also das da war waren wirklich vor unserer Zeit.
Wir sind inzwischen alle Angst, aber so alt sind wir dann auch wieder nicht. Und Cannavaro macht das oder bricht durch bei seinem Heimatverein Napoli. Er kommt aus Napoli, er ist dort aufgewachsen, er bezeichnet sich selbst als Neapolitaner. Und es gibt dort einen ganz interessanten Begriff. Und ich habe ihn jetzt leider gerade wieder entfallen, deswegen versuche ich ihn gar nicht falsch wiederzugeben. Aber der beschreibt die neapolitanische Art und Weise zu leben und der suggeriert so ein bisschen Straßenschleue. Und ich finde, Fabio Cannavaro sowohl in dem, was er auf dem Rasen gemacht hat, als auch alles, was in seiner Karriere neben dem Rasen passiert ist, kann man ihm genau das unterstellen. Eine, ja, im besten Sinne Abgezocktheit.
Genau, und ich finde, also Street Smarts oder Straßenschleue ist ja am Ende des Tages nichts anderes als, sagen wir mal, die Regeln bis ans Maximum zu biegen und im besten Fall noch damit durchzukommen. Und ich glaube, das kann man Cannavaro auf verschiedene Art und Weise im Verlauf seiner Karriere attestieren. Also, der so ein bisschen zumindest mal geguckt hat, wie weit kann man gehen, bevor es Doping wird.
Mhm. Also da so in dem Bereich zumindest immer mal wieder auch aufgetaucht ist als Name, der in seinem Spiel auch nicht verlegen war, darum zuzulangen, der eine zweistellige Anzahl an Platzverweisen im Laufe dieser Laufbahn angehäuft hat. Also
sehr
ich glaube,
regelmäßig bei großen Spielen auch gerade in der Champions League gesperrt war, ne? Muss man auch mal sagen.
Genau, also es zieht sich definitiv durch und das hat man schon gesehen, dass er jemand ist, der ja bereit ist, zu allen Mitteln zu greifen.
137 gelbe Karten. In der ganzen Karriere.
Und 136 Länderspiele, also das scheint so ein bisschen
nur,
seine...
Nur Club, ja. Nur Club, Länderspiele komplett ausgereiht, 137 auf Clubebene.
Man finde ich, also in Italien sagt man, dass Cannavaro irgendwo wahrscheinlich der dritt- oder viertbeste Innenverteidiger der italienischen Geschichte ist. Die Frage, also Baresi und Maldini hat man in Italien vor ihm, die Frage ist, ob Nesta auch davor ist. Was würdet ihr sagen, merkt man, dass er ein klassischer italienischer Innenverteidiger ist? Merkt man ihm die Schule der 80er Jahre Italiens an?
Also er ist ja schon mal von Grund auf kein klassischer Innenverteidiger, weil er die Position mit einer Körpergröße spielt, die ein paar Leute vor ihm gemacht haben. Baresi war auch ein kleiner Innenverteidiger. Carles Puyol, der ja auch eigentlich von außen kam, nach innen gegangen ist, war auch kein großer Innenverteidiger, aber 1,76 ist dafür eben normalerweise kein Gardemaß.
Und vor allem hat er ja wirklich wenig auf einer anderen Position gespielt, vor allem sehr früh schon Innenverteidiger. Also er wurde gar nicht groß umgeschult. Hat vielleicht im Mittelfeld angefangen als Jugendlicher, aber sehr früh zum Innenverteidiger umfunktioniert.
Hat nochmal ein paar, also ich glaube auch gerade zum Start der Karriere, eine Handvoll Spiele als Außenverteidiger gemacht.
Bei Inter
und
auch.
Ich finde, da sieht man auch, warum vielleicht, also erstmal wegen der Größe, aber ich finde auch, weil er durchaus am Ball auch Fähigkeiten hatte. Also es war jetzt kein reiner Holzfuß. Zur damaligen Zeit war es ja jetzt nicht unbedingt großes Thema, dass Innenverteidiger irgendwie Aufbauspiel lenken mussten etc. Aber dafür fand ich, war Cannavaro echt noch ordentlich am Ball. Es gab so eine Szene mal in einem random Ligaspiel von Juve gegen Milan, wo er an der Außenlinie mit Rücken zum Tor steht, Gegnerdruck hat, dreht sich auf, tunnelt den Gegenspieler und eröffnet das Spiel weiter. Also der konnte schon mit Ball auch was machen.
Ja, und ich finde auch diese Idee natürlich auf rechts, ich glaube, da kommen viele Trainer an, wenn sie sich angucken, der Mann ist 1,76, damit wird man, das kann man auch mal ganz klar sagen, wenn du heute in der Größe im Profibereich ankommst, spielst du nicht Innenverteidiger, das ist ausgeschlossen, du wirst kein IV mehr. Aber eine Sache, warum man auch die RV sich da vielleicht vorstellen könnte, ist, ich fand Cannavaro, und da findet man natürlich keine Daten, sah gerade in den jungen Jahren auch verdammt schnell aus einfach. Also war wirklich athletischer Spieler und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Du musst natürlich athletisch sein, um mit 1,76 ein Weltklasse-IV zu werden.
Also wir sprechen natürlich nachher wie immer noch darüber, ob so ein Spieler wiederholbar wäre.
Mhm.
Ich will noch nicht zu viel vorweggreifen. Ich habe da sogar eine andere Position im Kopf für ihn im modernen Fußball.
Ja, also bin ich sehr gespannt drauf. Du hast ja nach der Prägung gefragt. Ich glaube, die gilt halt insofern, dass er halt ein hervorragend ausgebildeter Verteidiger ist. Ja, also du merkst halt einfach in seinem Spiel und vielleicht liegt es auch daran, dass ich glaube, die meisten ihn primär in seiner Prime gesehen haben, also schon als jemand, der mit allen Wassern gewaschen war, über 30, aber einfach kaum Fehler. Ne? Das Stellungsspiel optimal, perfektes Timing im Rausrücken, also alle fundamentalen Elemente des Verteidigungsspiels einfach auf einem sehr, sehr guten Level beherrscht.
Und für mich ist auch eine Sache, die einfach, so wie ich aufgewachsen bin, peak italienisch, ist halt dieses, die Regeln, wie wir schon gesagt haben, bis an die Grenzen zu bringen, manchmal darüber hinaus zu gehen und im Zweifel damit wegzukommen. Und das konnte Cannavaro Zeit seiner Karriere wirklich sehr, sehr, sehr gut. Er nennt als Vorbild Ciro Ferrara, das ist ein ehemaliger italienischer Innenverteidiger und auch Nationalspieler.
Also, die haben sich ja sogar noch geschnitten.
Richtig,
haben auch
bei Parma haben sie zusammengespielt.
Ne? Zeitweise gemeinsam auf dem Platz gestanden, genau. Also das ist eines seiner Vorbilder. Dann fällt natürlich noch bei einem Jungen aus Napoli wenig überraschend der Name Diego Maradona, wo es auch eine ganz kleine nette Anekdote gibt, wo Cannavaro als ganz, ganz junger Spieler, als Teenager noch im Training gegen Maradona sehr konsequent zulangt und, also wir reden hier über den Schutzpatron und Heiligen dieser Stadt in Italien, dementsprechend vom Trainer gerügt wurde für sein hartes Einsteigen und der Sage nach zumindest hat Maradona ihn sogar in Schutz genommen, ihm gesagt, ey, mach genauso weiter, spiel dein Spiel, wie du es brauchst und hat ihm
hat er auch gemacht.
Angeblich die Schuhe nach dem Training geschenkt. Oh. Also das ist so eine kleine Anekdote rund um die Verbindung zwischen diesen beiden Spielern.
Maradona und geschenkte Schuhe, das ist ein Thema, was sich durchzieht.
Zweite Folge in Folge, wo das kommt. Ne? Also Ciro Ferrara und er, nur damit ich es richtig sage, haben bei Napoli zusammengespielt, nicht wie ich gerade gesagt habe, bei Parma, wollte ich nur noch einmal korrekt einsortieren. Ein Mentor ist in der Form, glaube ich, nicht verbrieft in der Karriere von Fabio Cannavaro. Genauso wenig kann man sagen, dass er klassische Rivalen hatte. In Italien gab es immer die Geschichte, dass Nesta und er einfach Rivalen sind, weil einfach Italien das große Glück hatte, zwei der besten Innenverteidiger ihres Landes oder aller Zeiten in einer Generation zu haben. Die beiden haben sich aber immer sehr geschätzt. Einer der wenigen Spieler, der ihn vielleicht nicht so geschätzt hat, war Thierry Henry. der hat angesprochen aufs WM-Finale 2006 gesagt, er hat mich nach 30 Sekunden aus dem Spiel genommen, denn er gibt ihm einen richtig knackigen Bodycheck Offball. Der Ball ist nicht mal in der Nähe und er wird einmal richtig einsortiert und danach macht Ory ein ordentliches Spiel, aber nicht das dominante Spiel, das man von Thierry Ory erwartet. Und Ory sagt später irgendwann, ein großer Verteidiger, und nennt dann Maldini und seine Teamkollegen Thuram und Desailly, hätte er das nicht gemacht.
Also wenn man den Maßstab anlegt, dann ist Sergio Ramos auch kein großer Verteidiger.
Ja, yeah, wir sind uns, glaube ich, eigentlich alle einig, dass das Peak-Innenverteidigerverhalten ist.
Genau, und ich glaube, was auch stimmt, das hast du auch schon off-camera angesprochen, ist, dass das so eine Spielergeneration ist. Also die hätten dann natürlich auch anders gespielt, aber wo man sagen muss, bei einigen Aktionen auch gut, dass es damals aus deren Sicht noch keinen VAR gab, der dann nochmal doppelt draufschauen konnte. Und Thierry Ries ist spannend, weil eine der Partien von Cannavaro, die ich mir angeschaut habe im Vorfeld der Partie, oder im Vorfeld der Aufnahme hier, unserer kleinen Partie, die wir hier austragen, ist das EM-Finale 2000. Ja. Und da hat er auch schon gegen Frankreich gespielt und auch schon gegen Thierry Henry verteidigt. Ja. Da waren ein paar ganz, ganz knackige Duelle dabei, wo er auf jeden Fall das ein oder andere Mal auf eine Art und Weise zugelangt hat, wo ich fast sagen würde, hätte man auch auf Foul entscheiden können.
Krügi, weißt du zufällig, wann du ihn das erste Mal aktiv gesehen hast oder wann er das erste Mal aufgefallen
ist? Ich hab's deswegen vorhin schon so angedeutet, dass es schwer war, ohne Bezahlfernsehen jetzt italienischen Fußball zu sehen. In der Champions League häufiger dann doch eher mal früher ausgeschieden, wenn überhaupt dabei gewesen. Deswegen, ich habe überlegt, also die EM 2000 war ja schon präsent bei mir. Dann 2004 eigentlich auch. 2002, aber so richtig aufgefallen, wirklich erst 2006, wirklich erst in diesem Turnier, weil sie natürlich auch sehr weit gekommen sind, weil sie gegen Deutschland rausgeflogen sind, dann am Ende gewonnen haben. Ich werde nie dieses Bild vergessen mit dem WM-Pokal in Cannavaros Händen. Aber vorher fast irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen, finde ich, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber da so richtig präsent gewesen erst.
Aber es ist auch eine schwierige Zeit. Also ich habe auch gleich meine Geschichte. Niklas, weißt du es?
Also bei mir ist es tatsächlich 2004 gar nicht auf eine sportliche Art und Weise, aber also da war ich ja schon alt genug, um ein Turnier vernünftig zu verfolgen. Da war ich 11 Jahre alt und das war eben die EM, bei der Italien in der Gruppenphase ausgeschieden ist, weil Dänemark und Schweden damals im letzten Gruppenspiel nicht Angriffspakt gemacht haben, 1-1 gespielt haben. Und da gab es natürlich auch eine Partie Dänemark gegen Italien. Das war die Partie, in der Francesco Totti Christian Paulsen angespuckt hat. Mhm. Und das war so meine erste Begegnung mit diesen italienischen Gronden, wo eben auch Fabio Cannavaro dabei gewesen ist.
Bei mir ist es ist wirklich kacke, aber es ist so, FIFA 98 Hallenmodus.
Aber den habe ich auch gespielt.
Ja, yeah, und da waren nämlich, ich habe immer mit der Niederlande gespielt, Dennis Bergkamp zum Beispiel, und bei denen war eben Cannavaro da. Einer von denen, es waren ja glaube ich 5-5 in dem Hallenmodus, und einer von den Namen war eben Cannavaro. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht, ob der Verteidiger ist oder was der macht, aber der Name Cannavaro fiel mir erstmals auf bei FIFA 98. Und übrigens, wo wir gerade über den Namen Cannavaro reden, auch noch erwähnt, er hat natürlich einen Bruder Paolo, der auch eine nennenswerte Karriere hingelegt hat. Ich würde sagen, wir ziehen einen Schritt weiter und reden darüber, was man gesehen haben muss, um Fabio Cannavaro kennenzulernen. Dortmund, Westfalenstadion, 4. Juli 2006. WM-Halbfinale, 65.000 Deutschlands-Fans pfeifen die Squadra Azzurra seit 120 Minuten aus. Das Stadion kocht. Und mittendrin Fabio Cannavaro. 176 cm Kommandostimme, Kapitän, Seismograf, das menschgewordene Gefahrenfrühwarnsystem. Der Anführer der Italiener spielt ein Turnier für die Ewigkeit. Bis hierhin hatte man genau ein Gegentor kassiert. Und nun rennen die Deutschen wütend an. Fabio Grosso hatte vor wenigen Sekunden zur Vorentscheidung getroffen. Und alles, was der DFB-Elf bleibt, sind 3 Minuten und der Mut der Verzweiflung. Genau hier werden Helden geboren. Und so auch heute. Nur hat leider nicht mit dem Adler auf der Brust, sondern in Azurblau. Klose, Ballack, Schweinsteiger, Podolski, alles, was Rang und Namen hat, läuft an. Ein langer Ball in den 16er und dann ein gewonnenes Kopfballduell gegen Per Mertesacker und plötzlich wittert der Capitano etwas. 15 Meter Vollsprint, ein Kopfball wie eine Zwangsvollstreckung und dann der Konter. Grosso, Del Piero, Klappe zu. Deutschland tot. 7 Tage später in Berlin krönen sich die Italiener. Doch diese 120 Minuten Meisterleistung waren seine persönliche Anmeldung im Fußball-Olymp. Und damit sind wir da angekommen, wo wir über Fabio Cannavaro reden müssen, wo wir über seine Prime reden, über seine besten Momente und über all das, was einen der besten Innenverteidiger aller Zeiten so ausmacht. Und ich frage euch, was ist der erste Moment, an den ihr denkt beim Namen Fabio Cannavaro? Und ich habe die starke Vermutung, dass wir da alle relativ ähnlich beieinander sind.
Es gibt halt wenig Spieler, deren Karriere sich so zentriert oder so fokussiert auf ein Turnier, auf eine WM. Ja. Das war halt einfach sein Meisterstück. Es war für uns eins der prägendsten Turniere, glaube ich, die wir je erlebt haben. Mit dem Ausscheiden natürlich dann auch gegen diese Italiener. Aber das werde ich nie vergessen. Und das wird auch für immer irgendwie so die Krönung des Ganzen bleiben.
Genau, wenn du mich fragst vor der Recherche zu diesem Video hier, dann sage ich wahrscheinlich auch, also außerhalb des Platzes oder nach dem Spiel, das in die Höhe stemmen des WM-Pokals. Ja. Auf dem Feld genau das, dieses absurde Kopfballduell, was er dort gewinnt, und dann eben aber auch dann im Nachgang noch den Willen zu haben und auch die Energie zu haben, dann nach vorne zu gehen und Podolski den Ball auch noch abzujagen. Ja,
und
aber,
der Antritt, ja. Der Antritt, wie viel Meter der auf den,
in ja, der 118, in Verlängerung, 119
der hat
Minute.
Jede Sekunde vorher schon gespielt in diesem Turnier. Mhm.
Aber nach der Recherche ist es ein Augenblick, der für mich herausgestochen ist bei dieser WM, den ich super exemplarisch finde. Das war im Gruppenspiel noch gegen die USA. Mhm. Da haben sie ja 1-1 gespielt.
Zaccardo-Eigentor, oder?
Genau, das war, sie haben ja zwei regulär oder Tore aus dem Spiel heraus kassiert. Und das war einmal der Elfmeter von Zidane im Finale und dann eben das Eigentor in diesem Gruppenspiel beim 1-1. Und da ist eine Szene, da läuft da Marcus Beasley alleine auf Cannavaro zu und er ist der letzte Verteidiger. Mhm. Und die restlichen Italiener folgen so ein paar Meter dahinter. Und was du normalerweise machen würdest, ist zu sagen, okay, ich bin alleine, da kommt ein schneller Spieler auf mich zu, ich lasse mich fallen, ich versuche Zeit zu gewinnen, damit Spieler von mir nachrücken können, mich unterstützen können. Und dieser abgeklärte Sauhund macht einfach zwei Schritte nach vorne im perfekten Moment, jagt den Ball ab und ist vorbei. Konter einfach alleine gekillt.
Sein Timing ist eh über jeden Zweifel erhaben gewesen. Und das musste es natürlich sein mit der Größe. Wir haben es jetzt gerade gut eingefangen. Das ist, also wir denken alle an Momente während der WM 2006. Ich denke auch an genau dieses Kopfballduell gegen Podolski. Das heißt auch, in welchem Wettbewerb sehen wir den Spieler? Ich denke sofort eben an die WM. Und in welchem Trikot sehe ich den Spieler? Ich sehe ihn in Italien-Trikot. Und dann, lustigerweise, und das liegt natürlich auch in meinem Alter, im Real-Trikot.
Ja, ich glaube, ich habe vorher noch irgendwie, weil es zu viele prägnante Bilder mit ihm im Juve-Trikot gibt, glaube ich, habe ich noch davor, aber natürlich Real Madrid. War natürlich sehr präsent dann auch noch in einem hohen Alter von Cannavaro. Was ich noch sagen wollte, ist zu diesem Zweikampfverhalten, das hat er ja die ganze Zeit gemacht, nicht nur in solchen Situationen, wo man sich vielleicht hätte fallen lassen müssen, sondern eigentlich immer. Ich finde, wenn man sich so Szenen von Fabio Cannavaro anguckt, eine ganz ungewöhnliche und für uns aus heutiger Perspektive vor allem ungewöhnliche Art des Verteidigens der Zweikampfführung. Weil der war ja schon klein, aber ist dann immer noch tief gegangen mit dem Körperschwerpunkt. Also hat sich super klein gemacht, war auch ganz oft auf dem Boden. Der hat ganz viele Zweikämpfe gewonnen, wo es keine richtige Grätsche ist, wo er so halb auf dem Boden liegt, sofort wieder aufspringt. Mhm. Das konnte er halt mit seiner Größe. Aber es war wirklich, es ist ganz, ganz schwer gewesen, überhaupt an ihm vorbeizukommen, weil er so wendig war, so dynamisch war und eben diesen Antritt
hatte.
Genau,
ich finde, also abseits davon, dass er die 1,76 dadurch kompensieren konnte, dass er Timing, aber einfach auch eine Sprungkraft hatte, die dafür gesorgt hat, dass er eben mit deutlich größeren Spielern nicht nur mitgehen konnte, sondern die Duelle auch gewinnen konnte.
Mertesacker ist, glaube ich, 1,97. Das sind 20 Zentimeter, 21 Zentimeter Unterschied.
Und es ist nicht der einzige kopfballstarke Spieler, gegen den er sich in Luftduellen durchgesetzt hat. Ich glaube, du sprichst was sehr Wichtiges an. Denn ich finde, er hat das, was man nominell als Nachteil für einen Innenverteidiger bezeichnen würde, total zu seinem Vorteil gemacht. Weil er hatte durch seine Größe einen anderen Körperschwerpunkt, eine andere Mobilität, viele kleine Schritte gemacht, auch im 1 gegen 1 verteidigen, also nicht so eine grobe Übersetzung, wie sie vielleicht größere Spieler hätten. Und ich glaube, das hat ihn auch so schwer zu überwinden gemacht, dass er einfach den Körper, den er hatte, absolut zu maximieren wusste.
Er war halt das, was man großen Innenverteidigern gerne mal nachsagte, gerade zu der Zeit, hüftsteif, war halt bei ihm überhaupt kein Thema. Er war unglaublich beweglich im lateralen Movement und konnte da wirklich großen Raum covern, ohne quasi die Richtung zu ändern. Nur mit Sidesteps und Bewegungen, die er in die Richtung macht.
Ich habe eine Szene gesehen, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Spiel es war, war so eine Compilation, wo ein Stürmer im Vollsprint auf ihn zukommt oder mit sehr viel Tempo auf ihn zukommt, eine kleine Körpertäuschung macht und er sich einmal um die komplette Achse drehen muss. Das ist ein Moment und es ist vergleichbar mit dem Jerome Boateng-Moment gegen Messi, wo Boateng einfach nur hinfällt, auf dem Hosenboden, auf dem Arsch fällt und Cannavaro sich in einer Millisekunde um die komplette Achse dreht und einfach mitläuft. Mhm. Das kann ein Verteidiger über 1,85 nicht. Das geht physikalisch gar nicht. Bei ihm ging es und das hat er perfekt für sich genutzt.
Und um die Trikotfrage nochmal aus meiner Sicht aufzugreifen, muss Italien sagen in meinen Augen, weil dieses Trikot definiert ihn als der, der er ist. Ja. Und ohne dieses Trikot sitzen wir nicht hier. Nee, gibt es diese Folge nicht.
Genau.
In Italien hat er halt am Ende des Tages für Napoli gespielt, hat für Parma gespielt, hat für Inter gespielt, hat für Juve gespielt. Also auch eine große Varianz an Vereinen, die dafür sorgt, dass du da auch nicht klar einfach ein Trikot nennen kannst, so ohne weiteres. Die Titel bei Juve, die er dort gewonnen hat, die existieren nicht. Also nein, zumindest nicht mehr in der finalen Bewertung, weil eben die Meisterschaften, die beiden, die er dort geholt hat.
Sie gewonnen, sie haben die beste Defensive der Liga gestellt, aber sie sind heute nicht mehr da.
Und ich finde, also sie sind nicht da und es ist ja einfach verbrieft, dass da einfach gefuscht wurde, dass da betrogen wurde und dementsprechend kann man auch diese Titel nicht bewerten oder.
Aber was man bewerten kann, ist eine Leistung in diesen Saisons und die kann man nicht wegreden.
Die kann man nicht wegreden, auf jeden Fall. Aber ich glaube,
wenn man so will, kein Scudetto.
Es steht am Ende zu wenig da und bei Real Madrid erstmal der größte Verein, größte Bühne. Und da hat er eben zwei Meisterschaften gewonnen, die am Ende auch nicht aberkannt worden sind. Und von daher würde ich sagen, ist genau das die richtige Reihenfolge. Erst Italien, dann Real.
Obwohl er selbst sagt, dass Real wahrscheinlich sein schlechtester Stint war und retrospektiv dann auch in einem Interview mit Pepe mal Doppelinterview gesagt hat, die sind halt da hingekommen und es gab einfach bei Real kein Defensivkonstrukt, sondern es gab 9 Leute, die attackieren wollten und 2 IV, die die Position halten mussten. Und er sagte so sinngemäß, ey, mein erstes Jahr bei Real, wusste ich überhaupt nicht, wie mir hier geschieht. Krüge, du hast ja deinen Signature-Move gerade eben schon quasi so ein bisschen verraten. Hast du was anderes, was du dir notiert hast?
Also wenn man den Spielekatalog so ein bisschen durchgeht von Cannavaro, du findest eine ganze Handvoll Szenen, wo er ein paar Fallrückzieher klärt.
Stimmt, oder so Seitfallzieher irgendwie so eingesprungen.
Fallrückzieher. Ja, und ich finde, das ist ja irgendwie auch Ausdruck von dieser Athletik-Beweglichkeit, die eben so atypisch für die Position ist. Deswegen für mich ist es diese spektakuläre Art, Bälle teilweise per Fallrückzieher hinten raus zu buxieren.
Für mich ist es wirklich dieses progressive Rausspritzen aus der Kette, was man bei ihm immer wieder gesehen hat und was immer darauf basierte, dass er was erkannt hat beim Gegner. Er ist nur aus der Kette rausgegangen, wenn er gesehen hat, wenn ich diesen Ball gewinne, dann ist da Platz, dann ist hier Platz, dann ist er frei. Und da denke ich eben insbesondere an dieses Duell und dann kann man auch die Frage beantworten, was war sein bestes Spiel? Ich würde sagen, die erste Halbzeit, und das ist nicht die Situation, die ich gerade beschrieben habe, die erste Halbzeit gegen Deutschland 2006, da hat er still und heimlich IV gearbeitet auf absolutem Top-Level. Wahrscheinlich kann man 15, 20 Spiele finden. Für mich würde ich sagen, die erste Halbzeit WM-Halbfinale 2006.
Kann man, glaube ich, so stehen lassen.
Ja.
Also, und es muss zwangsläufig aus diesem Wettbewerb sein. Also ich glaube.
Also wahrscheinlich findet man auch weitere
Ich meine, im Finale haben sie jetzt auch nicht wahnsinnig viel zugelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, irgendein Spiel oder eins dieser beiden Spiele ist es wahrscheinlich. Ja.
Übrigens im Finale auch noch ein schöner Moment von ihm ist, Zidane macht den Elfmeter. Und du siehst so bei den Italienern, bei ein paar siehst du so an, oh, das wird vielleicht doch heute eng. Und Cannavaro, der sieht so aus, als wäre nichts passiert, als wäre der gerade, als hätte er gerade einen Kaffee getrunken und würde.
Aber das Pokerface.
Ja.
Er hat später nochmal gesagt, ey, wir haben da echt alle gedacht, fuck, unser Traum geht hier flöten.
Zeigt, was er für ein guter Anführer ist.
Ja, aber das, ich meine, der war, was waren das? Der war über ein Jahrzehnt, glaube ich, Kapitän der italienischen Nationalmannschaft. Der muss ein guter Leader gewesen sein. Das sagen ja auch alle über ihn, wie der vorangegangen ist, wie der auch eine Defensive dirigieren konnte. Musst du aber auch können, wenn du eben ein körperlich etwas kleinerer Verteidiger bist. Aber was ich noch als Signature-Move noch mit ranknüpfen würde, sozusagen, ist die Nastiness. Das ist jetzt nicht ein Move, aber diese körperbetonte Nastiness mit 1,76, gegen egal wen, ich habe Szenen gegen Patrick Kluivert gesehen, der ist viel größer, gegen andere Stürmer, wie der aber auch gleichzeitig so ein, ich will ihn nicht quirlig nennen, aber Inzaghi, wie der den abgekocht hat, mal um Mal um Mal, da, einfach weil er hart in den Zweikampf geht, entweder gibt's Gelb oder der Ball gehört mir oder der Gegenspieler verletzt sich, so diese Rücksichtslosigkeit eigentlich auch.
Und wir haben das ja schon mal angerissen, im Anfangsteil der Folge hier, dass er eben die Regeln gedehnt hat und das aber auch teilweise sich ausgedehnt hat auf den Bereich außerhalb des Platzes.
Ja.
Und das, finde ich, ist auch ein spannender Teil von seiner Persönlichkeit, denn wir haben ja hier schon über diverse polarisierende Figuren gesprochen, wie zum Beispiel Zlatan Ibrahimovic, der sowohl geliebt und gehasst wird, was auch immer, der aber jetzt konkret sich auf einer richtigen handfesten Skandalebene ja quasi wenig bis gar nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und da hast du eine Fabio Cannavaro, wo du Thema Steuerhinterziehung hast, Teil einer Mannschaft ist, der Meistertitel aberkannt worden sind. Du hast einen Spieler, der, ich glaube, sich selbst sogar dabei gefilmt hat, wie ihm vor dem UEFA-Cup-Finale das Mittel Neoton verabreicht worden ist.
Er wurde zumindest gefilmt, ich weiß nicht, ob er es selbst gemacht hat, aber er wurde
also
gefilmt.
Gibt ein Video davon.
Sagt danach, Medizin wäre für Kranke und Fußballprofis sollen ja gesund sein.
Nee, das hat ein anderer gesagt.
Was, wirklich?
Seemann, ja. Der Trainer.
Ja, okay.
Von einer anderen Mannschaft.
Das ist aber eine Aussage. Ich habe nur die Aussage gehört und gedacht, Alter, also ist das ein Quatsch. Aber du hast recht.
Fairerweise muss man sagen, ja. Das Medikament stand nicht auf der Dopingliste, ist genau. Aber halt eins. Ja, da ist Kreatin drin.
Das ist übrigens gutes Doping. Mittel finden, die funktionieren, ja, die nicht auf der Liste stehen.
Es ist doch genau das, was du angesprochen hast. Straßenschleue hast du es genannt. Ja. Oder Straßenschleue nennt man es. Das ist doch genau das. Die Regeln so weit auszudehnen, bis es nicht mehr geht. Aber wirklich alle Mittel nutzen sozusagen.
Also der finale Punkt von mir ist, also zum Beispiel zwischen 2,5 und 2,10, also Mehrwertsteuer... Hinterziehung von einem Bereich von 1 Million Euro ungefähr. Also einiges an Dingen, die da vorgefallen sind.
Der Typ wurde verhaftet unter anderem.
Der wurde verhaftet unter anderem. Es wurde dann am Ende
sein eigenes Haus eingebrochen ist, das von der Polizei abgesperrt war.
Also er wurde ja sogar verurteilt zu einer 10-monatigen Haftstrafe, die dann am Ende nach einer Berufung auf Bewährung ausgesprochen wurde. Aber mein springender Punkt ist, nichts davon haftet dem nach. Und wenn ich an 2006 denke... Da gab es einige von dieser italienischen Mannschaft, die ich dann temporär wirklich gehasst habe.
100%.
Wirklich gehasst habe. Und Cannavaro, das ist ja auch so dieses freudestrahlende Lächeln mit dem WM-Pokal, der hat einfach eine Art gehabt, dass du ihm alles verziehen hast. Du hast ihm alles verziehen, der hat gelächelt und dann war es dieses charmante Lächeln.
Das ist genau das. Als du mich vorhin gefragt hast, an was ist das, woran du denkst oder an was denkst du als erstes? Ich denke immer einfach an das Porträt Cannavaro, wie er einen anlächelt. Das ist auch... Muss man mal sagen, ein unglaublich gut aussehender Mann.
Cooles Fuck, Aura. Du hast gesagt, Aura-Farming auf jeden Fall.
Das Transfermarkt.de-Bild ist eins, wo er schon deutlich älter ist. Da sieht er aus wie KI-generiert.
Man muss vielleicht nochmal einordnen und sagen, weil das ist eine schöne Brücke zu Lothar Matthäus-Folge, die wir schon aufgenommen haben. Da habe ich ja davon erzählt, dass er in Italien mal von einem Journalisten gefragt worden ist, was interessiert die Deutschen denn deine Frauengeschichten? Was hat das mit dir als Sportler zu tun? Und so ähnlich wurde eben Cannavaro und die gesamte Generation italienischer Fußballer auch betrachtet. Die Leute haben mal gesagt, interessiert nicht, was die neben dem Feld machen. Die haben den Coppa del Mundo für uns gewonnen, ne? Und das war bei ihm einfach ganz klar auch ein Thema, dass die Leute überhaupt nicht drauf geachtet haben und das hat sie überhaupt nicht geschert, was er noch so gemacht.
Genau, und das ist ein gutes Stichwort, sich nicht scheren, weil wir haben jetzt gerade so nebenbei kurz mal angerissen, dass er in sein eigenes Haus eingebrochen ist, wo er aktuell eigentlich nicht rein durfte. Ich glaube, wegen dieser Steuerhinterziehungsgeschichte.
Genau, also da wurden halt einfach Güter festgesetzt und sowas.
Und was, warum ist er eingebrochen? Was wollte er
weil
machen?
Er in seinen Pool wollte. Das finde ich halt, das ist so, I don't care. Ist mir doch scheißegal. Ich breche jetzt in mein Haus ein, nicht um irgendwie wichtige Unterlagen oder so zu besorgen und aus dem Weg zu schaffen, sondern um in meinem fucking Pool zu baden.
Wie wurde er von Fans und von Mitspielern gesehen? Ich würde sagen, Fabio Cannavaro ist eine absolute Kultfigur. Und als Kapitän, Fabio Grosso, glaube ich, hat über ihn gesagt, er war der Kapitän. Und was er gesagt hat, war einfach gesetzt, gab es keine Diskussion.
Genau, also darauf wollte ich auch hinaus, dass er Kultfigur sein konnte auf eine mehrheitlich positiv besetzte Art und Weise.
Auf jeden Fall.
Obwohl er sich diese Handvoll Sachen auch geleistet hat, weil er eben diesen Charme hatte, der einfach dafür gesorgt hat, dass alles, was du vielleicht so ein bisschen an Skepsis hattest, so sich einfach in Luft auflöst und der einfach auch gut darin war, ab und zu mal was Cleveres zu sagen. Also der hat, glaube ich, gesagt, irgendwie sein Erfolgsgeheimnis nach dem Ballon d'Or darauf angesprochen war, irgendwie Schlaf, gutes Essen und regelmäßiger Sex.
Ja.
Oder als er gefragt wurde, wie weit kommt er bei der WM, im Vorfeld des Turniers auf jeden Fall bis Duisburg. Da war halt das WM-Quartier der Italiener. Ja. Also auch so ein Talent dafür gehabt, was, glaube ich, auch so ein bisschen so diesen, ein bisschen klischeehaft, aber so ein Teil dessen, was so, glaube ich, auch in deutschen Köpfen als italienischer Charme existiert, einfach widerspiegelt, so eine Schlagfertigkeit, die dafür sorgt, dass du den Leuten einfach alles verzeihen möchtest.
Ja.
Ja, 100%. Ist irgendwie seltsam, dass er nicht ein besserer Trainer geworden ist, weil Charme, Charisma, Aura, eine gewisse Autorität, die er von Natur aus ausstrahlt. Aber ja.
Krügi, du hast vorhin gesagt, heute würde er eine andere Rolle spielen bei dir. Ja. Und ich will gerne wissen, in welcher.
100% Sechser.
Ja.
Okay. 100%.
Ja. Ich wollte mal kurz so tun, als wär's.
Ey, der Mann wäre heutzutage ein so guter Sechser. In welcher Rolle auch immer, aber gerade so als das, was sich alle gerade so wünschen. Der wäre die perfekte Holding Six, wenn man so will. Der hat dieses Zweikampfverhalten, der hat die Antizipation, das Stellungsspiel, die Zweikampfhärte, aber ist gut genug am Ball, um da auch im Mittelfeld zu spielen. Die Antrittsstärke, die Dynamik, die Explosivität, ist alles da.
Und wäre halt wirklich, weil normal würdest du sagen, 1,76 geht auf keinen Fall, zum Beispiel jetzt, wenn man sich das vorstellt, imaginär in Deutschland neben Kimmich oder sowas, aber dadurch, dass er halt so absurd kopfballstark war, ist es halt vollkommen egal.
Und ich finde auch, nicht vom Fußballerischen, sondern nur vom Look, dieses blaue Trikot, die kurz rasierten Haare. Ich habe da kurz Verratti gesehen, auf jeden Fall. Einfach wegen der Größe, die kleinen Schritte, wie er sich ja bewegt. Und der ja auch undersized Mittelfeldspieler. Also, ja. Gibt es denn heute Spieler, wo ihr sagen würdet, das ist die Fabio Cannavaro-Schule?
Boah. Also es gibt immer Sechser. Deswegen, ich habe mir jetzt hier nicht einen konkreten Namen überlegt, weil bei Innenverteidigern war ich sofort raus. Es gibt, das hast du ja auch schon mal gesagt, es wird nicht so passieren, dass heute ein Spieler, der 1,76 groß ist, egal wie gut der im Defensivverhalten und im Zweikampfverhalten ist, der würde nicht nochmal Innenverteidiger spielen. Die Stürmer werden immer athletischer, sowohl die Flügelstürmer, die Mittelstürmer werden immer schneller und beweglicher. Deswegen muss man, glaube ich, hier eher so in die Sechserrolle gucken, vielleicht so ein kleinerer Sechser, der auch Innenverteidiger spielen könnte, weil er so gut gegen den Ball ist.
Also, wessen Karriere ja irgendwie so moderat ähnlich verlaufen ist, also der zumindest auch mal außen angefangen hat und nach innen ging, so Sergio Ramos, der auch bekannt war für das maximale Dehnen der Regeln, für eine gewisse Härte. Und ich würde sagen, was Ramos an seinem Peak auch ausgezeichnet hat, war eben auch eine Beweglichkeit, Athletik, Explosivität, aber halt nochmal, also addiert plus nochmal einige Zentimeter, die es eben zu einem anderen Spielertypen machen, aber ich finde schon, dass er ähnliche Attribute auch mitgebracht hat.
Deswegen, ja, das kann man, um deiner Frage wahrscheinlich vorwegzugreifen, ist er wiederholbar. In diesem Gesamtpaket mit dieser Karriere, jetzt nur mal auf die Position bezogen, auf keinen Fall für mich.
Ich würde schon auch sagen, ich glaube, er ist ein absolutes Produkt seiner Zeit, seines Fähigkeitenkatalogs, einer Ausbildung auch in Italien zu der Zeit, die immer noch Defensive First war. Wenn du einen guten Fußballer gab, es haben viele Leute erstmal geschaut, kriegen wir den defensiv irgendwo eingebunden? Kann man aus dem was machen, was gegen den Ball hilft?
Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob zu seiner Zeit dem gerecht wird. Weil es gab auch davor nicht schon, viele Innenverteidiger, die 1,76 groß waren oder weit unter 1,80.
Also Baresi gab es eben in Italien, der glaube ich ungefähr dieselbe Größe hatte.
Puyol war nicht viel größer, fairerweise.
Gibt immer mal wieder.
Wenn du Libero dazuzählen möchtest, dann halt der späte Lothar Matthäus so. Also es gibt da so ein paar Überlappungen, aber wahnsinnig viele gibt es von den Jungs nicht. Nee.
So, wahnsinnig viel, wahnsinnig schwer. Christoph Kröger, wo gehört Fabio Cannavaro hin?
Fabio Cannavaro, wenn Geister sich scheiden, was war er denn jetzt? Einer der besten aller Zeiten oder nur ein sehr guter Innenverteidiger, der mit diesem einen überragenden Turnier das vielleicht prunkvollste Karriere-Glow-Up der Fußballgeschichte zu verantworten hat? So nah an die Sonne flog kein Innenverteidiger mehr nach ihm. Weltmeister, Kapitän, Ballon d'Or-Gewinner, Weltfußballer, alles in einem einzigen Jahr. Aber was war davor? Was war danach? Wie viel Wert können Mannschaftstitel in der Bewertung eines einzelnen Spielers haben? Die Bewertung eines Spielers, der 13 Jahre gesetzter Stammspieler einer der größten Fußballnationen der Welt war, viele davon als Kapitän. Einer, der die physischen Gesetzmäßigkeiten der Fußballwelt für 2 Jahrzehnte auf Eis gelegt hat. Sein Ballon war aus Gold. Mein Rating ist es nicht. Es ist Silber.
Christoph Kröger sagt Silbertier Fabio Cannavaro. Bevor wir hier ins Inhaltliche gehen, wir mussten uns vor dieser Aufnahme draußen richtig zügeln. Gerade Niklas und ich, weil wir uns die Köpfe heiß diskutiert haben, ohne auch überhaupt nur ins Inhaltliche zu gehen.
Weil man muss ja dazu sagen, alles, was wir bisher besprochen haben, wir sind jetzt ja gar nicht auf die einzelnen Stationen groß eingegangen, wir haben kurz mal Titel angerissen, aber wir sind ja gar nicht auf die ganzen Gegenargumente eingegangen. Das müssen wir halt jetzt nochmal nachholen, weil es ist halt schon beeindruckend, ein Spieler, der eine so lange Karriere auf Top-Niveau hinter sich hat. Und dann guckst du in den Vitrinenschrank, in den Trophäenschrank und siehst erstaunlich wenig, vor allem eben auf Mannschaftsebene. Individuell hat er die größten Titel durch eben dieses eine Jahr, durch 2006 gewonnen. Er ist Weltmeister geworden als Kapitän, aber Champions League, keine nennenswerte Erfolge, geschweige denn Titel. Einmal den UEFA Cup gewonnen. Wir haben über die Meisterschaften gesprochen, zweimal mit Real Madrid, okay. Ja, die mit Turin wurden zu Recht aberkannt.
Ich sag ganz ehrlich, ich rechne die von Turin sogar mit rein, aber es ändert für mich nicht großartig was an meiner Gesamtbewertung. Also ich sag, die haben sie halt für mich sportlich gewonnen, aber es ändert aber an meiner Gesamtbewertung.
Nee, genau, das ist ja das Problem.
Wir sind aber bevorteilt worden auf eine Art und Weise, die Einfluss auf sportliche Ergebnis genommen
hat. Ich finde, vorhin hast du es richtig gesagt. Aber seine individuellen Leistungen kann man schon irgendwie bewerten, aber nicht den Mannschaftserfolg.
Genau, er war in diesen Saisons des Scudetto-Siegs einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ganz einfach, ja. Trotzdem hat er kein Scudetto dann gewonnen am Ende des Tages.
Und also, selbst wenn man, gut, der UEFA Cup mit Parma, der kam früher, aber selbst wenn man sagen würde, in der persönlichen Rechnung zählen diese sagt man Scudetti?
Ja, würde ich sagen.
Zählen diese Scudetti, mit, die er mit Juve da vermeintlich geholt hat, dann ist auch da der Erste gewonnen als Spieler über 30. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt haben in der Regel die Größten der Großen, die wir besprechen, schon den einen oder anderen Titel mehr eingeheimst. Also das ist schon einfach ein Teil der Karriere, dass sie ganz, ganz oben schon sehr spät angekommen ist. Also,
ja, dazu muss man sagen, das ist ja auch eher ein Trend der letzten oder dieses Jahrhunderts, dass also dieser Trend, dass auch selbst Innenverteidiger schon ganz früh Stammspieler bei großen Vereinen werden oder auch Nationalspieler werden. Der hat sein Debüt in der Nationalmannschaft von Italien mit 23 gehabt und ist trotzdem noch Platz 2 in der ewigen Liste, was Rekordnationalspieler Italiens
angeht. Ist er Rekordkapitän oder ist Gigi Buffon Rekordkapitän?
Buffon kann es ja gar nicht sein eigentlich. Den Großteil der Zeit Cannavaro Kapitän war.
Ja, das
weiß ich nicht, aber wäre überraschend für mich.
Für mich ein bisschen Ende nicht so relevant. Also, was mich halt so stört und was es mich so schwer macht, ist, ich würde Folgendes behaupten. Wenn Cannavaro nach der Saison 2005-06 seine Karriere beendet und die Meisterschaften von Juve sogar Bestand gehabt hätten und er diese WM 2006 niemals spielt, sitzen wir nicht hier. Dann stellt sich die Frage überhaupt gar nicht.
Da würde ich auch gegen gehen.
Weil er ist immer noch einfach einer. Also
wenn er das Ding nicht gewinnt, dann macht er 130 Länderspiele.
Genau,
in der besten Defensivnation aller Zeiten, in der zweiterfolgreichsten, dritterfolgreichsten Fußballnation aller Zeiten.
Ja. Und es ist ja nicht so, dass er vorher nicht einer der besten Innenverteidiger der Welt gewesen ist.
Ja, aber also Innenverteidiger mit der Vita von Cannavaro vor der WM 2006 findest du in Anführungszeichen wie Sand am Meer.
Aber mit der Vita, wenn wir nur in den Trophäenschrank schauen.
Genau, das ja.
Aber wenn du 2 Minuten lang Eye-Test machst, dann halt nicht.
Also selbst wenn er den Ballon d'Or nicht gewonnen hätte, der ja auch nicht ganz unumstritten war, muss man dazu sagen. Da gab es 1-2 Spieler, also Buffon allen voran natürlich.
Thierry Henry
wurde mehrere Jahre wirklich außen vor gelassen. Der hat auch in dem Jahr, es müsste in der Saison 05-06 gewesen, dann hat er wieder 27 Buden in der Premier League gemacht, zu einem Zeitpunkt, wo einfach noch nicht so viele Tore geschossen wurden. Selbst wenn er nur Zweiter oder Dritter geworden wäre, seitdem gab es einen Innenverteidiger, der es in die Top 3 bei dieser Wahl geschafft hat. Ja. Van Dijk, 1 Jahr.
Ey, und manchmal muss man auch gucken, macht man jemandem einen Vorwurf daraus, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und das, also, weil die Wahrheit ist natürlich, wenn Cannavaro 10 Jahre später kommt, der gewinnt keinen Ballon d'Or, solange Messi und Ronaldo rumlaufen. Ist ja vollkommen klar.
Na klar.
Aber es ist eben nicht seine Zeit. Und das, was er im März 2012 bei den Bengal Tuskers geliefert hat, das haben auch ganz wenige gemacht. Hinten raus hat er nur in Indien gespielt.
Ich hab's mir nicht angeguckt. Ja, er war kurz nochmal da. Ne? Doch irgendwas hat er da, glaube ich, auch noch.
Bestimmt, aber es war zu kurz, um da großen Impact zu hinterlassen. Die Frage ist, was man sagen kann, ist, war er in seiner Prime der Beste auf seiner Position? Ich würde sagen, er war über Jahre lang immer Top 3. Ob er jemals die Nummer 1 war, kann man drüber streiten.
Doch. Also ja? 2006.
Stimmt, natürlich.
Er muss nicht, wenn irgendwelche Journalisten ihn dazu machen, natürlich. Aber ich finde schon.
Das ist,
Maldini hat da keine Rolle mehr gespielt.
Bald schon, ja.
Es gab noch ein paar andere, die da auch gut waren, glaube ich, als Innenverteidiger, aber mit dem Output niemand.
Ich finde vor allem, also was das gewichtigste Argument für ihn auch im Kontext von 2006 ist, Thema richtiger Zeit am richtigen Ort, er war ja nicht nur das, sondern also bei manchen Turnieren, wo eine Mannschaft was gewinnt, kannst du ja trotzdem über den Kapitän hinaus einen anderen Spieler nennen, der das Ding am Ende nach Hause gefahren hat. So. Also da gibt es ja andere Spieler. Der Kapitän ist ja nicht immer zwangsläufig der beste Spieler. Aber ich würde mich schwer tun, jetzt bei Italien zu sagen, das war der Spieler, der noch vor Cannavaro einflussreicher, wichtiger war für diese Mannschaft auf dem Weg zum WM-Titel.
Ich würde, glaube ich, einen Case für Buffon machen.
Ja. Aber ich weiß nicht, also wenn es so einflussreich und wichtiger, also wenn du das Gesamtpaket nimmst, dann glaube ich, ist das. Weil zum Beispiel könnte man ja auch sagen, im Finale Materazzi kriegt die rote Karte gegen Zidane und Materazzi köpft den Ausgleich. Könnte man sagen.
Also jetzt okay, fair, Beispiel 2014. Philipp Lahm war der Kapitän, aber man kann, glaube ich, trefflich darüber streiten, ob Philipp Lahm der wichtigste Spieler, beste Spieler in diesem Turnier für Deutschland war. Und bei Cannavaro finde ich schon, dass man genau das sagen kann. Ja. Der war in dieser italienischen Mannschaft, die ja auch vor allem dieses Turnier darüber gewonnen hat, dass sie defensiv so stark war und nicht über ihre Offensivpower, war er in meinen Augen einfach auch der beste Spieler dieses Teams.
Ich habe noch 2 Punkte, einen pro Cannavaro und einen eher contra. Oder um das zu verdeutlichen. Was man für ihn noch irgendwie sagen muss es, wir haben es kurz mal angerissen, seine Sperren seine Gelbsperren. Du hast damals, du hast da gesagt, in der Champions League, aber ja auch auf Nationalmannschaftsebene. Mhm. Sie sind zweimal aus einem Turnier geflogen, wo Cannavaro gesperrt war in einem entscheidenden Spiel. 2002 gegen Südkorea, da gab es noch andere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben.
Jung aber das hat er, einer von denen.
Das hat er verpasst und sie sind direkt rausgeflogen. Und dann müsste es, da wo sie in der Gruppenphase rausgeflogen sind, ich weiß nicht, wer nagelt mich nicht aufs Jahr fest, aber da hat er im letzten Gruppenspiel auch gesperrt gefehlt. Da haben sie, glaube ich, sogar, das war das Dänemark-Schweden, die Dänemark-Schweden-Nummer. So, das finde ich spielt auch eine Rolle, dass wenn er dann gefehlt hat, Italien sofort rausgeflogen
ist. Ja.
Natürlich, wie gesagt, andere Faktoren spielen da auch eine Rolle. Ich habe jetzt aber nochmal eine Frage vorbereitet für euch.
Ja.
Wir haben ja bei Dennis Bergkamp über die Auftritte in der Champions League gesprochen.
Mhm.
Bei ihm lag es ja vor allem daran, dass er zu den Auswärtsspielen nicht mitgeflogen ist. Aber insgesamt hat er sehr wenige Spiele bestritten. Und Fabio Cannavaro ist mir aufgefallen, für die lange Karriere. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wer hat mehr Champions League-Spiele bestritten? Douglas Costa? Oder...
Das ist aber, es ist unfair, weil Cannavaro hat drei Viertel seiner Karriere im alten Ligen, im alten Gruppensystem gespielt. Das sind einfach weniger Spiele.
Okay, dann nehme ich...
Aber natürlich hat Douglas Costa mehr, ja?
Dann nehme ich Deco.
Okay, das ist, der sollte nicht mehr haben.
Ja, aber das Ding ist halt auch, wenn du ansetzt ab dem Punkt, ab dem Fabio Cannavaro Stammspieler in Italien war, und das müsste die Saison 93, 94 sein... Dann hast du mit Napoli Platz 6 und Platz 7. Wechsel zu Parma, Platz 6, Platz 2, Platz 6, Platz 4, Platz 5, Platz 4, Platz 10. Wechsel zu Inter, Platz 2 und Platz 4. Und dann kommt Juve. Der ist halt einfach auch ganz oft einfach, also vielleicht auch gar nicht in dem Wettbewerb dabei gewesen, weil die Mannschaften, für die er auf Vereinsebene gespielt hat, im Ligabetrieb nicht so abgeschnitten hätten, dass sie dort am Start wären. Das hat auch mein Beef damit. Also man kann entweder sagen, wenn man es wohlwollend sagt, okay, dafür, dass er hinten raus zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, hat er vielleicht in seiner Clubwahl und im Timing, wo er dort wann gespielt hat, Pech gehabt auch. Aber so ein bisschen gibt es in mir einen Instinkt, der sich rührt und sagt, ganz ehrlich, wenn der so gut gewesen wäre, auch schon in all den Jahren davor, wie es dann vielleicht an seinem Peak war, dann wäre der früher auch wo gelandet, wo einfach auch wirklich Handfestes bei rumgekommen wäre, nämlich Titel.
Aber welche Zeit meinst du? Also er hat 99 den UEFA Cup als Stammspieler bei Parma gewonnen. Und dann meinst du die nächsten 4, 5 Jahre?
Also oder? Er ist ein bisschen zu lange bei Parma gewesen.
Ja, das ist so ein bisschen das Thema, weil das Lustige ist, er bleibt den Vereinen treu und das klingt jetzt erstmal positiv, aber er macht das jetzt nicht unbedingt zwangsläufig, weil er die Vereine so toll findet, sondern weil er schon auch ein Opportunist ist und die Möglichkeiten ergreift, wenn sie eben kommen.
Stichwort Opportunist, wir haben noch gar nicht über den Wechsel von Inter zu Juve gesprochen. Wo er sich einfach ausdenkt, dass er verletzt ist. Ich werde definitiv ausfallen in der Saison. Juve holt ihn, er ist topfit. So, also.
Macht 38 von 38 Spielen.
Also, er ist schon sneaky.
Er ist aber sneaky. Nee, aber ich meine damit einfach, also, wenn jemand so gut ist, wie wir sagen, dass er ist, oder versuchen zu sagen, dann würde ich halt sagen, dann kommt da zwangsläufig was rum. Also da reden wir von dieses Unverhinderbare, wo ich sagen würde, da muss doch vorher irgendwas von Laster fallen, außer dieser UEFA Cup.
Ja, aber er ist halt bei Parma geblieben, eine Mannschaft, die hat den Scudetto nicht gewinnt in Italien. Und dann entscheidet er sich für Inter, eine Mannschaft, die seit Lothar Matthäus nicht mehr gewonnen hatte. Es und war eher seine Entscheidung halt für die Vereine, als dass man ihm daraus einen Vorwurf macht. Und also ich verstehe, dass man sagen kann, der Trophäenschrank soll voller sein. Aber ich finde, der Trophäenschrank ist mit einem internationalen Titel wie Weltmeisterschaft, mit dem Ballon d'Or und einem UEFA Cup. Und wenn man sagt, nur die spanischen Meisterschaften, das ist schon immer noch in Ordnung.
Also vor allem, ich finde, man kann ihm vielleicht zum Teil einen Strick daraus drehen, dass er mit seinen Mannschaften zu wenig Titel am Ende geholt hat. Man muss ja bei Parma auch noch dazu sagen, da ist er wirklich zu spät gegangen, weil da war ja ein kompletter Ausverkauf, da sind die ganzen Stars weg und er ist nochmal da geblieben. Dann die Interzeit war furchtbar und dann erst wieder zu seinen Buffon- und Thuram-Kollegen zu Juve zurückgekehrt. Aber das, was man an individuellen Titeln gewinnen kann im Weltfußball, ich meine, da hat er den größten einfach gewonnen. Ja, vielleicht war der Peak kurz, aber der Peak war für einen Innenverteidiger so hoch wie bei niemandem anderes, außer man kann ein Argument für Sammer und Beckenbauer eben machen als Verteidiger.
Es ist einfach schwierig. Ich glaube, 4 WMs hat er bestritten für Italien. 98, 2002, 2006, 2010 hat er auch noch mitgenommen.
Nach 10 der Rücktritt an,
genau.
Es ist einfach also ich freue mich sehr auf die Bewertung und ich würde sagen, es ist einfach soweit. Wir schreiben was auf, denn ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir heute, ist es so schwer wie noch nicht und ich glaube, wir werden auch eine Differenz sehen, wie bis jetzt noch nicht.
Oh, fuck, ey.
Fängst du jetzt an, darüber nachzudenken?
Ey, ich schaff das einfach nicht. Es ist unmöglich, da eine Zahl drauf zu schreiben.
Es ist auch verdammt
also,
schwierig.
Also die erste Zahl ist einfach.
Ja.
Die erste?
Ja. Okay. Die erste ist leicht.
Aber da hast du natürlich schon einen leichten Spoiler drin, dass du ins Tier von Krüge gehst. Oder blind bist.
Die erste ist leicht. Boah.
Mach mal weg, dass ich ja, sehen wirklich. Kann.
Ja. Ja, also guck doch nicht drauf.
Ja, aber... Krüge, du hast willst du mir Karten hinhalten und sagen, guck nicht.
Also ich kann euch Folgendes sagen. Ich war drei Zahlen. Zwischen denen bin ich variiert.
Ich zwei.
Und ich habe mich jetzt gerade... Ja, ich sag gleich dazu mehr, wenn Niklas seinen Satz aufgeschrieben hat. Seine zweite Zahl.
Eieieiei, Niklas.
Fertig.
Okay. Oh,
ich
hab's im Augenwinkel gesehen. Wer
ich kann mal anfangen. Ich hab ja auch empfohlen.
Mhm.
Für mich ist die Überlegung gewesen, muss dieser Spieler in Gold, ich meine, habe ich jetzt schon gespoilert, ich habe mich dagegen entschieden, aber für mich konnte er nicht weit weg sein. Einfach dem geschuldet, dass er die höchste Individualauszeichnung bekommen hat, den Weltfußballer ja. bekommen hat, Weltmeisterschafts. Das werden wir hier nicht mehr so häufig in der Form besprechen und das als Innenverteidiger. Ja, der Peak war kurz, vielleicht zu kurz, die Titel sind zu wenig. Ich bin am Ende bei einer 88 gelandet.
Mhm. Willst du als nächstes?
Ne, mach du mal.
Ne, ich will Niklas gerne als
ich
letztes.
Ich eigentlich auch, ja.
Ja, dann mach mal. Ja.
Also, man muss
als letztes habe ich gesagt. Willst du jetzt?
Also, okay. Wie du willst. Also, sonst mach
du mal.
Nicht verkopfen.
Ja. Also, es macht, glaube ich, auch Sinn, weil ich sage euch Folgendes. Wir werden hier nie wieder über einen Innenverteidiger reden, den Ballon d'Or gewinnt. Wir reden über einen Ballon d'Or-Sieg im 21. Jahrhundert, nicht 1970 oder 1985. Und wir reden über einen, in meinen Augen, der 10 besten Innenverteidiger aller Zeiten. Und für mich ist Fabio Cannavaro Gold, 90. Ich habe direkt falsch rumgezeigt, sah aus wie 60.
Ja, spannend. Also
mein Tipp an Niklas, 86.
Ich sehe es wirklich radikal anders. Radikal anders, denn... In meinen Augen ist das Äquivalent zu einem Schüler, der auf den letzten Metern nochmal einen guten Vortrag gehalten hat und das prägt dann das Gesamtbild des Schuljahres.
Das war ein sehr, sehr guter Vortrag.
Ja,
das war vielleicht einer der besten aller Zeiten.
Ja, von dieser Position hat noch niemand so einen Vortrag
das
gehalten.
Das war wirklich so ein toller Vortrag.
Es war ein wunderbarer Vortrag, aber ich habe mir ja die Mühe gemacht und das hat uns ja auch dann durchaus schon die ein oder andere Diskussion im Vorfeld eingehandelt, zu überlegen, welche Innenverteidiger setze ich über Fabio Cannavaro in ihrer Karriere.
Mhm.
Und ich bin bei 20 und ich bin noch nicht fertig mit meiner Recherche.
Da haben wir uns schon wirklich drüber, also ich mich schon drüber aufgeregt. Nika Silvinze, komm, zeig uns deine Zahl.
84.
Jesus.
Das bedeutet, also, Fabio Cannavaro landet bei, Achtung, einer 87,3.
Und das finde ich schon zu hoch. Das finde ich persönlich einfach deutlich zu hoch. Also...
Was ich finde es okay. 84?
Ja.
Ist in meinen Augen wirklich ein Skandal, aber jeder muss sein Ranking abgeben.
Ja, aber ich finde es ganz lustig, dass ich, der sich vorhin bewusst rausgehalten hat, weil ich zu unentschlossen war, auch in meiner Bewertung, aber auch natürlich, weil ich ein bisschen Content aufsparen wollte und eigentlich solltet ihr gar nicht diskutieren, dass ich am Ende eigentlich sehr zufrieden da drauf blicke, weil ich bin nur ein Punkt neben meiner Bewertung. Also, ich bin,
also 87 für alle
ich bin okay.
Fabio Cannavaros Ranking.
Ich bin okay damit.
Also, ich hätte wirklich, also wäre in meinen Augen ein Riesenfehler gewesen, wenn das in Gold gelandet wäre. Deswegen bin ich froh, dass ich durch meine Entscheidung noch da das Silbertier erzwingen konnte. Denn ich sehe es einfach nicht. Also es gibt keinen anderen Spieler, wo du sagen kannst, Klammer 4 Wochen aus und dann bin ich sicher.
Ja, aber die 4 Wochen sind halt da. Du tust so, als wären die ausgedacht.
Also du kannst dann
du tust natürlich... Du tust die ganze Zeit, als wäre es ein Cartoon, diese WM.
Nein, aber es, also wenn du die 4 Wochen ausklammerst...
Aber die kannst du nicht
nein,
ausklammern.
Nein, aber
dann klammere ich bei Messi auch die 4 Wochen aus. Und bei Lothar klammere ich 1990 aus.
Nein,
ich verstehe nicht.
Nein, das stimmt nicht. Wenn ich bei Messi 4 Wochen ausklammer, ist er immer noch der Goat. Das ändert nichts.
Ja,
ändert
deswegen ist er ja
dann ist er mit Cristiano wieder, aber dann fangen die Cristiano-Fans
an. Aber dann wird er viel höher, also die sind ja viel höher in unserer Bewertung, auch Lothar als, der ist 2 Tiers drunter.
Es gibt Spieler, da kannst du sagen, 4 Wochen, egal welche Karriere, nimmst du weg und er bleibt immer noch einer der größten aller Zeiten.
Genau.
Und bei Cannavaro ist das nicht so. Ich behaupte, ich werde niemals beweisen können, wenn es diese 4 Wochen nicht gäbe, lass mich den Satz einmal zu Ende sagen, dann kommt keiner von euch auf die Idee, Silber zu machen, dann müssen wir diskutieren, ob wir dieses Video überhaupt aufnehmen wollen.
Das
und
stimmt.
Deswegen muss ich das einfach reinfließen lassen. Der Ballon d'Or in dem Jahr in meinen Augen auch einfach Narrativ-Award gewesen, so nennst du ihn auch gerne. Und deswegen bleibt für mich stehen 84 und mehr möchte ich nicht geben.
Das ist auch okay, aber ich möchte eine Sache korrigieren. es hätte noch mehr passieren müssen, damit er Gold wird. Weil ich war ja auch nicht in Gold.
Stimmt, du warst auch nicht in Gold. Fairer Punkt. Und nochmal, letzter Satz. Also, es ist ja trotzdem sehr gut. Ich sitze ja nicht hier und sage, du Vollclown. Ich bewerte ihn ja trotzdem als einen der besten 30.
Du hast ihm Bronze gegeben.
Ja.
Ja. Also ich finde das eine sehr, also eine unglaublich harte Bewertung.
Ey, man muss festhalten.
Wir müssen es jetzt akzeptieren.
Wir haben drei unterschiedliche Tiers gegeben.
Ja. Ja, ja, ja.
Wir waren vorher immer sehr nah beieinander, hat mich schon fast ein bisschen genervt. Hier kriegt man.
Finde ich super
mal ein anderes
als,
Bild.
Also, als es am Anfang hieß, es geht darum, über zwei Tiers zu sprechen, war ich mir echt sicher, dass wir alle zwischen Bronze und Silber sind. Dass nee, also, Silber und Gold die Abwägung war, hätte ich in meinem Träumen nicht erwartet.
Aber weißt
manchmal
du,
hat man bei Leuten so ein bisschen eine Brille auf. Ich freue mich auf die Ballack-Folge.
Ich freue mich.
Alter, ich bin ein Löwe. Löwe sei für mich, Alter. Löwe sei für mich, Alter.
So, wir müssen hier rauskommen jetzt an der Stelle.
Ich freue mich nicht auf die Ballack-Folge, sondern gerade mit den hier getätigten Aussagen auf die Francesco Totti-Folge irgendwann.
Sehr, sehr gut. Fabio Cannavaro, 87 overall Silbertier. Das ist sein Rating. Das war's für heute. Eure Kommentare wie immer gerne in die Kommentare.
So.
Macht's gut.
Da gehören wir hin.